Dauerbelastungen, auch wenn sie um des Reiches Gottes willen geschehen, nehmen dem Leib die Frische, dem Geist die Schwungkraft, dem Nächsten das nachahmungswürdige Beispiel und Gott die Ehre. Dieser Satz ist nicht von mir, der ist von Guigo, der Kartäuser. Ich lese ihn nochmal vor, weil er ein bisschen lang ist und kompliziert. Dauerbelastungen, auch wenn sie um des Reiches Gottes willen geschehen, nehmen dem Leib die Frische, dem Geist die Schwungkraft, dem Nächsten das nachahmungswürdige Beispiel und Gott die Ehre. Dieser Satz kommt aus dem 12. Jahrhundert. Ich weiß nicht, wie ihr wisst, wie es das Leben damals ausgesehen hat. Ich habe das Gefühl, das Leben war einiges langsamer als heute. Es war sicher nicht so schnell und trotzdem war Dauerbelastungen ein Thema, das sie schon im Mittelalter geprägt hat. Und zwar auch dann, wenn sie um des Reiches Gottes willen geschehen. Guigo war in einem Kloster, er war Mönch und anscheinend gab es auch da und dort Dauerbelastungen, die Leute wirklich unter Druck gesetzt haben. Sie wurden müde, ihre Körper wurden müde, ihr Geist wurde müde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr ganz müde Personen seht, die nicht mögen, weder körperlich noch, die so viel tun, so viele Dinge machen, dass sie einfach nur müde sind. Das ist vielleicht nicht unbedingt der Punkt, wo man sagt, das will ich auch unbedingt sein. Und deshalb nehmen sie auch dem Nächsten das nachahmungswürdige Beispiel. Und als letztes den Punkt, das nimmt Gott auch die Ehre. Weil Gott uns nicht so gemacht hat, dass wir unter Dauerbelastungen leben müssen, sondern er möchte uns immer wieder Ruhe schenken, er möchte uns immer wieder Zeit geben, uns zu befreien. Aus diesem Grund habe ich den Titel gesetzt, mit Grenzen leben. Ich weiß nicht, an was für Grenzen ihr denkt, wenn ihr das Wort Grenzen hört. Vielleicht denkt ihr an geografische Grenzen von Ländern. Vielleicht denkt ihr an andere Grenzen. Ich zähle ein paar auf. Zum Beispiel, Guigo hat im 12. Jahrhundert gelebt. Das war für ihn eine Grenze. Wir leben in der Gegenwart, im 21. Jahrhundert. Das ist für uns eine zeitliche Grenze. Wir leben jetzt und wir können nicht sagen, ach, hätte ich doch damals gelebt oder zur Zeit im Mittelalter oder vielleicht zur Zeit von Jesus vor 2000 Jahren, wäre ich doch lieber da oder vielleicht eher in der Zukunft, in 200 Jahren ist es vielleicht besser, ich würde lieber dann leben. Nein, wir leben jetzt in der heutigen Zeit und das ist eine Grenze, die uns gesetzt ist. Aber vielleicht ist auch dein Umfeld eine Grenze. Oder wie du aufgewachsen bist, deine Herkunftsfamilie, was du erlebt hast in deinem Leben, als Kind, als Jugendliche, wo auch immer, das ist eine Grenze. Ob du als Einzelkind aufgewachsen bist, ist das eine Grenze. Wenn du mit vielen Geschwistern aufgewachsen bist, ist das auch eine Grenze. Dein Familienstand ist eine Grenze. Du bist begrenzt, wenn du Single bist. Und du bist begrenzt, wenn du verheiratet bist. Und Kinder begrenzen auch noch. Sie begrenzen vielleicht den Schlaf, wenn man kleine Kinder hat. Es ist immer irgendwo eine Grenze, egal wie du lebst, du kommst irgendwo an deine Grenzen. Das Geld ist auch begrenzt bei den allermeisten. Ich hoffe, es ist irgendwo vorhanden und genügend vorhanden, aber vielleicht kann man nicht alles wünschen, was man will. Also wünschen schon, aber man kann sich die Wünsche vielleicht nicht erfüllen. Das ist so eine Grenze. Oder Talente und Gaben, die du hast, sind eine Grenze, die uns begrenzen. Du kannst nicht alles machen. Du kannst nicht super Sportler sein und dann noch einen Physik-Nobelpreis abholen und dann noch irgendwas in Medizin machen und noch Literatur oder was auch immer. Irgendwo bist du begrenzt. Und wenn du auch alle Talente hast, bist du trotzdem zeitlich begrenzt und musst dich irgendetwas aussuchen, weil deine Zeit nicht reicht, alles zu tun. Deine Arbeit begrenzt dich irgendwo durch. Oder du erlebst bei der Arbeit Grenzen. Und die Bibel spannenderweise sagt uns, wir haben auch eine weitere Grenze, das ist die geistliche Erkenntnis. Wir erkennen Gott nicht ganz. Und Paulus schreibt das im 1. Korinther 13, hey, unsere Erkenntnis ist nur Stückwerk. Und das ist eine Grenze, mit der wir leben müssen, die wir akzeptieren müssen, die wir aber auch ausweiten dürfen. Es müssen nicht sagen, ah, ich weiß so wenig, das behalte ich einfach so klein. Nein, wir dürfen diese Grenze ausdehnen, aber wir müssen sie irgendwo akzeptieren, dass wir nicht alles wissen. Unsere Lebenszeit ist auch begrenzt. Sie beginnt irgendwann und sie endet irgendwann auf dieser Erde. Und den Startpunkt, den wissen wir relativ genau und den Endpunkt wissen wir eben leider nicht so genau. Oder ja, vielleicht leider nicht so genau, vielleicht sind wir auch froh, dass wir den nicht so genau wissen. Aber das ist ja keine neue Erkenntnis von heute. Ich meine, diese Erkenntnis hatte auch schon Mose. Er hat einen Psalm geschrieben, Psalm 90, wo es um die Vergänglichkeit des Lebens geht. Und einer meiner Lieblingsverse daraus ist der Vers 12. Den habe ich so mit 15, 16 Jahren in meinem Leben eingeprägt und gemerkt, das ist für mich seit damals immer wieder ein guter Vers, um mich daran zu erinnern. Und der Vers heißt folgend. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Der Zeitgeist, wo wir drin leben, sagt sehr wenig zum Thema Tod. Er versucht, das Thema Tod irgendwie zu verdrängen. Man versucht, ewig jung zu bleiben, mit teilweise sehr skurrilen Methoden. Und man versucht, das Thema Tod weit an den Rand zu drängen. Und trotzdem immer wieder erleben wir, dass Leute in unserem Umfeld sterben und das macht uns unsere eigene Sterblichkeit bewusst. Bei mir selbst hat es immer wieder ausgedehnt, dass ich sage, hey, ich will bewusst leben. Ich will bewusst leben, ich will nicht meine Zeit irgendwie verplempern und am Ende meines Lebens stehen und sagen, ich habe gar nicht wirklich gelebt oder ich hatte so wenig Zeit. Sondern man sagt, hey, was ist im Moment dran? Auch wenn mein Tod hoffentlich noch in weiter Ferne ist, man weiß es zwar nicht, aber dass man sagt, hey, was ist, das holt mich zurück in die Gegenwart, dieser Vers. Weil die Lebenszeit eine Grenze ist. Und in dieser Lebenszeit haben wir auch eine andere Grenze, das ist die Grenze der Energie. Ich weiß nicht, wie fit ihr heute Morgen seid oder wie fit ihr sonst in der Woche seid, wie viel das ihr macht, wie viel das ihr tut. Manchmal hat man mehr Energie, um verschiedenste Dinge zu tun und manchmal hat man weniger Energie. Vielleicht die jetzt in den Ferien waren, merken jetzt, dass sie wieder mehr Energie haben oder es war Sportferien und dann haben sie nachher weniger Energie oder viel Muskelkater, die Grenzen der Muskeln zu spüren. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Grenzen in unserem Leben. Und was mir aufgefallen ist, und daran möchte ich jetzt hinarbeiten, das sind zwei Dinge. Wir Menschen sind sehr viel im Tun. Wir tun sehr viele Dinge. Eben mit der Energie, mit unserer Lebenszeit, was auch immer, wir sind immer im Tun. Und da ist aber auch noch ein Sein. Und gerade unsere westeuropäische Leistungskultur möchte unbedingt im Tun sein. Wir definieren uns, wenn du gefragt wirst, was bist du oder was kannst du, eine der ersten Fragen, wenn du dich vorstellst, ist dein Beruf. Du sagst, wenn jemand fragt, was machst du, dann sagst du nicht, ah, ich fahre gerne Ski. In den allermeisten Momenten erzählst du deinen Beruf. Und das Problem ist, wenn dein Beruf alles bestimmt, ist das so ein ganz großer Bereich im Leben. Und dieser Bereich, wenn der ganz groß ist, ist die Gefahr groß, dass dieser Bereich des Seins ganz klein ist. Und wenn das zusammenkommt, und das nennen wir dann Leben, dann kann es gut sein, wenn der Teil größer ist als der, dass es irgendwo wegdriftet in eine Richtung, die nicht gut ist. Ich finde es spannend, wir haben in der Bibel mehrere Beispiele davon. Die letzte Woche da waren, da ging die Predigt um Elia, der hatte auch so einen Moment, wo er Dauerbelastungen gehabt hat. Ein riesen Event veranstaltet, tausende von Menschen kamen, das ganze Volk kam zusammen. Es war ein riesen Highlight. Er hat gebetet, dass Feuer vom Himmel kommt und dann ist das Feuer wirklich gekommen und Gott hat es geschickt. Ein riesen Event, aber es war für ihn so eine Dauerbelastung, dass ihn der kleinste Satz der Königin gesagt hat, hey, das ist nicht gut, was du da machst, ich möchte dich umbringen. Das hat ihn total zerstört, weil er einfach nicht in diesem Sein war. Er hatte aus Todesangst, ist er geflüchtet von dieser Königin und als er dann in Sicherheit war, hat er sich den Tod gewünscht. Da hätte er auch da bleiben können, wo er war. Aber es hat ihn einfach zerstört, weil er immer im Tun war und Gott hat ihm eine Seinszeit, eine Ruhezeit gegeben, wo er sich wieder aufbauen konnte. Und wenn die zwei sich, jetzt muss ich die Inschrift nehmen, wenn die nämlich im Gleichgewicht sind, also sagen wir ein bisschen tun, ein bisschen kleiner, aber auch etwa gleich groß, und das Teil unseres Lebens ist, dann kommt es zu einem Aufleben. Dann geht es nach oben. Aber wir brauchen beide Seiten. Wenn es nur einseitig ist, funktioniert das nicht. Mose ist ein anderes Beispiel. Mose hatte diese rote Phase auch. Er hat das ganze Volk aus Ägypten rausgeführt und dann gab es da Streitereien beim Volk und dann hat er sich hingesetzt und hat beim Volk gesagt, hey, okay, ich richte mal zwischen euch. Und dann hat er da Gerichtsfälle, morgens saß er hin, hat sich verschiedenste Gerichtsfälle angehört und irgendwann kam sein Schwiegervater und sagt, was machst du eigentlich? Du bist der einzige Richter von mehr als 1 Million Leute, du machst dich selbst müde, weil du keine Pause hast für all diese Gerichtsfälle und es scheint alles dringend zu sein, alle Dinge müssen sofort dringend erledigt werden. Und du machst aber auch das Volk müde, weil die einfach nur herumstehen und nichts tun und einfach nur warten müssen. Und Gott hat ihm dann die Lösung geschenkt, Jethro, sein Schwiegervater, hat dann gesagt, hey, weißt du was, delegier doch gewisse Aufgaben von deinem Tun, delegier die ab an andere Leute, dann können nämlich andere Leute mehr tun, weil die Leute, die waren einfach nur herumgestanden, die hatten da ein sehr großes Sein und ein sehr kleines Tunfeld. Das ist auch ungesund. Wenig aktiv zu sein, sondern einfach nur irgendwo, weil das Problem ist, wenn man nur da ist, dann dreht man sich irgendwann nur noch um sich selbst. Und wenn man sich aber nicht auf sich achtet und nicht auf die Beziehung zu Gott achtet, dann brennt man auch aus. Deshalb irgendwie im grünen Bereich zu sein. Vielleicht gibt es Aufgaben, die man abgeben kann, wie bei Mose. Mose ist auch ein gutes Beispiel für den grünen Bereich. Weil immer wieder hat er sich Ruhezeiten genommen oder hat sie von Gott auch verordnet gekriegt. Zum Beispiel, als er die 10 Gebote bekommen hat, sagt Gott zu ihm, weißt du was, komm 40 Tage auf einen Berg zu mir. Und dann ist er komplett im Sein mit Gott. Ich glaube, die 10 Gebote zu bekommen hat nicht 40 Tage gedauert. Aber er hatte eine gute Seinszeit mit Gott, damit er seine Aufgaben, das ganze Volk zu führen, wirklich auch wieder durchführen konnte. Und es gab mehrere Momente. In der Stiftshütte hat ihn Gott auch zu sich gerufen und gesagt, hey, bleib einfach eine Zeit bei mir, werde wieder ausgerüstet. Eine Zeit des Seins, bei sich selbst sein und bei Gott sein. Auf sich selbst zu achten, wie man leben soll. Und eben nicht auszubrennen. Ich habe ein Beispiel von mir. Im Dezember, ich studiere noch in Luzern und da pendle ich 3-mal die Woche hin. Und im Dezember war es so, ich weiß nicht, ich war gestresst, weil Dezember ist immer so Prüfungszeit. Da gibt es viel zu tun und ich arbeite noch hier, da gab es auch einiges zu tun, die noch erledigt werden mussten, so im Dezember vor der Weihnachtszeit, da will man das Jahr irgendwie noch abschließen. Da gibt es ganz viel zu tun und ich war beim Pendeln. Ich fuhr nach Zürich, musste da durch den Bahnhof, da waren ganz viele Leute und es hat mich genervt, dass so viele Leute waren, ich irgendwie nicht durchkam. Und dann bin ich im Zug nach Luzern gefahren, da waren auch ganz viele Leute, dann bin ich Luzern wieder ausgestiegen, nochmals ein Kopfbahnhof. Viele Leute wollen einsteigen, viele Leute wollen gleichzeitig aussteigen, auch da sind viele Leute, auch das hat mich genervt. Und dann war ich an der Universität und auch da waren viele Leute, seltsamerweise. und es hat mich einfach genervt, dass überall so viele Leute waren. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, was ist eigentlich los? Das ist nicht der erste Tag, wo ich dahin pendel und die Leute sind ja jeden Tag da. Ist ja nicht so, dass ich sonst in leeren Zügen hin und her fahre und die Bahnhöfe alle nur für mich da wären. Aber ich war so im Tun drin, das hat einfach bei mir, ich weiß nicht, ob ihr das kennt vom Stress, das macht einfach zu. Der Blick fokussiert sich nur auf die einzelnen Probleme und irgendwann sieht man gar nichts mehr. Und man ist einfach nur von allem genervt. Und ich habe gemerkt, das ist, weil ich mir zu wenig Zeit genommen habe für mich selbst und zu wenig Zeit genommen haben für Gott. Weil die Zeit der Stille und der Ruhe immer kleiner wurden und das Tun immer größer wurde. Und es war nicht gut. Und dann habe ich das gemerkt und glücklicherweise geht so eine Semesterendzeit auch vorbei und dann nimmt man sich vor, das im nächsten Semester besser zu machen. Das kennen auch einige. Ich bin mal gespannt, wie es im Juni läuft, im nächsten Semesterende. Aber spannend war, diese Woche bin ich auch wieder im Zug gefahren, wieder nach Luzern. Ich konnte da ein Buch lesen. Glücklicherweise war es nicht so ein früher Zug, sondern erst um 9:30 Uhr. Da sind nicht mehr ganz so viele Leute da. Aber ich konnte in Ruhe ein Buch lesen und irgendwann höre ich ein Kind weinen. Und es hat sich Wunder genommen, warum weint ein Kind? Und dann höre ich so die Mutter sagen, ja, ist nicht so schlimm, wir steigen einfach an der nächsten Haltestelle aus, dann steigen wir wieder zurück und dann fahren wir wieder dahin und dann können wir dann jetzt aussteigen. Und ich so, hä? Und dann habe ich mir das so durch den Kopf gehen lassen und so nach 2 Minuten bin ich mal hingegangen und sage, hey, was kann ich irgendwie helfen? Jetzt ist es so, bei der SBB, sie sind im Zug eingestiegen bei einer Türe und mussten bei der anderen Türe wieder raus. Die war aber blockiert, wie es im bekannten Türe defekt. Sie hatte noch einen Kinderwagen dabei und neben sich ein Kind. Und das Problem ist, der Kinderwagen konnte sie nicht durch den Gang schieben, weil der Kinderwagen war zu breit. Das heißt, ihre Idee war, statt in Rotkreuz auszusteigen, nach Luzern zu fahren, da umzusteigen, wieder in Rotkreuz auszusteigen. Das hätte sie eine Dreiviertelstunde gekostet. Und ich habe gesagt, ja, kann ich irgendwie helfen? Und nachher hat sie gemerkt, ja, wenn ich sie schon frage, man könnte beim Kinderwagen die hinteren Räder wegnehmen, weil das sind die zu breit sind, und auf dem einen vorderen Rad den Kinderwagen durch den Wagen zu stoßen und dann die Räder wieder montieren. Also die einzige Aufgabe, die ich dann hatte, war, diese 2 Räder zu halten und ihr hinterher zu laufen. Und dann gesagt, das ist eine ziemlich simple Aufgabe. Und sie hat sich überschwänglich bedankt, dass ich das gemacht habe. Und ich dachte, das war jetzt 2 Minuten meiner Zeit. Ich habe vielleicht eine halbe Seite Buch weniger gelesen als sonst. Aber für sie war das eine Zeitersparnis vor 3/4 Stunden. Und einerseits hat es mich beschämt, weil ich gemerkt habe, wir sind in einer Kultur, wo man lieber einen riesen Umweg in Kauf nimmt, als jemanden um Hilfe zu fragen. Aber ich bin überzeugt, wenn mir das im Dezember passiert wäre, dann hätte ich mich einfach über das weinende Kind aufgeregt und genervt und hätte vielleicht noch Kopfhörer reingetan, damit ich es ja nicht höre. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich bin wieder mehr in diesem Sein, mehr in dieses Sein hineingekommen und habe deshalb auch die Augen offen, um andere Dinge wieder zu tun und zu sehen. Und das finde ich faszinierend, wenn ich das bei mir selbst merke und ich merke immer wieder, es ist ein Kampf. Es ist immer wieder ein Kampf, in dieses Gleichgewicht zu kommen. Und nicht hier oben zu sein, Und auch nicht nur hier unten zu sein, wobei das ist bei mir jetzt weniger das Problem, glaube ich, dass ich nur da bin und gar nichts tue. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, wo eure Gefahr ist, in welche Richtung das jetzt abdriftet. Und spannenderweise finde ich das immer wieder, es ist ja nicht, dass Mose das einzige Beispiel ist. Ein anderes Beispiel finden wir bei Daniel. Das möchte ich euch kurz vorlesen. In Daniel Kapitel 6 finden wir das. Daniel wird verschleppt von Jerusalem nach Babylon, hat also ein ganz schlechtes Umfeld, weil niemand so das glaubt, was er glaubt. Und dann wird er noch sehr, sehr Fürst und wird eigentlich über das ganze Reich eingesetzt, das hat sehr viel Verantwortung in einem Reich, das aber gar nicht so glaubt, wie er selbst glaubt. Aber er hat viel Verantwortung und er muss viel tun. Und um diese vielen Dinge zu tun, merkt er, braucht er etwas, nämlich er braucht genau diese Zeit mit Gott. Er betet nämlich dreimal täglich, einfach um zur Ruhe zu kommen und Gott zu danken. Und die anderen Leute sagen, hey, wir wollen Daniel nicht mehr, wir entwickeln irgendein Gesetz, das wir ihn losbringen und merken, der macht irgendwie gar keine Fehler bei seiner Arbeit. Und dann sagen sie, weißt du was, er betet, also verbieten wir ihm das Beten. Und dann da kommen die anderen Fürsten zum König und sagen, unterschreib bitte dieses Gesetz, dass wir nicht mehr beten dürfen. Also nicht niemand anderes anbeten als den König selbst. Und der König unterschreibt das. Und die Reaktion von Daniel. Daniel 6, Kapitel Vers 10 und 11. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gesetz ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Das ist das Erste, das Daniel macht. Er gehört, dass irgendein schwieriges Gesetz kommt, dass er nicht mehr beten darf. Und das Erste, was er macht, er betet, lobt und dankt Gott. Und ich denke nur, warum? Warum lobt er in dieser Situation Gott? Weil er es auch vorher immer so gemacht hat und er sich davon nicht abbringen will, betet er auch in dieser schwierigen Situation. Und er kann sogar Gott noch loben in dieser Situation, weil er denkt, das ist die falsche Zeit, das ist eher so Zeit, um zu klagen. Aber irgendwie schafft er es, um Gott zu loben in so einer schwierigen Zeit. Und er kann ganz bei Gott sein. Das bringt ihn in eine unglaublich schwierige Lage, weil er in eine Löwengrube geworfen wird deshalb. Aber Gott rettet ihn dann daraus und er kann Gott noch mehr loben. Und auch der König lobt dann Gott, weil er wollte eigentlich nicht, dass Daniel stirbt. Und das löst wieder irgendwie das aus, beim König und beim Reich. Aber es liegt vor allem daran, er hat Gewohnheiten gehabt, die ihn darüber hinweggetragen haben. Auch obwohl er ganz vieles tun musste in seinem großen Reich oder in dem Reich, wo er eingesetzt wurde, er hat nicht vergessen, auf diesen Teil seines Lebens zu achten, auf Gott zu hören, immer wieder Zeit zu nehmen, um auf ihn zu hören, was wirklich dran ist. Ich weiß nicht, wo deine Grenzen sind. Vielleicht sind es Grenzen bei der Arbeit, mit der Energie, mit Stress. Wo sind deine Grenzen im Leben? Gewisse Grenzen müssen wir akzeptieren. Und gewisse Grenzen dürfen wir auch daran arbeiten, dass sie sich ausdehnen. Ich habe in letzter Zeit, also so ungefähr vor 2 Jahren, verschiedenste Bücher gelesen. Ich mache das sonst nicht, aber ich dachte, heute passt es. 3 Bücher, die ich euch vorstellen will. Von Peter Scazzaro, Glaubensriesen, Seelenzwerge. Wir haben das noch da, genau. Ich finde den Titel auf Deutsch nicht sehr gut, ehrlich gesagt. Auf Englisch heißt so viel wie geistlich emotional reifen. Emotionally healthy spirituality, also emotional gesunde Spiritualität, wo es auch darum geht, hey, was hindert dich am Glauben? Und einer der Punkte ist der Ruhetag. Nimm dir Zeit für Gott. Du brauchst Ruhe. Und Gott selbst hat diesen Ruhetag erschaffen. Es ist nicht so, dass er gesagt hat, tu, sondern er hat selbst einen Sabbat erschaffen und sagt, hey, nimm dir Ruhe, nimm dir Zeit, um zu sein. Das ist einer dieser Punkte. Dann das zweite Buch, das ist von seiner Frau, Ich gebe auf mich Acht, von Jerry Scacero. Peter, ihr Mann, hat eine große Gemeinde geleitet, die ist gewachsen. Und sie hatte immer mehr zu tun, beide hatten immer mehr zu tun und waren wirklich so in diesem roten Bereich drin, bis sie gesagt hat, hey, Peter, ich verlasse deine Gemeinde. Ich gehe irgendwo anders hin, in eine andere Gemeinde. Ich verlasse nicht dich, aber ich verlasse deine Gemeinde, weil so wie du leitest, ist es nicht gut. Und das hat natürlich zu verschiedenen Dingen geführt, auch bei ihm zu einer Krise geführt. Aber weil sie gesagt hat, hey, ich gebe auf mich Acht. Und dann hat sie aber auch gemerkt, es liegt nicht nur an ihm, es liegt auch an ihr selbst, dass sie nicht gelernt hat, Nein zu sagen. Und immer mehr das Gefühl hat, sie muss mehr und mehr und mehr tun. Und deshalb auch der Untertitel, eigene Bedürfnisse wahrnehmen, Nein sagen zu lernen. Damit man auch mehr im Sein sein kann und nicht nur im Tun. Und das dritte Buch, Jünger wird man unterwegs. Dallas Willard, ein bekannter amerikanischer Theologe, ist schon seit ein paar Jahren tot. Da sind gute Aufsätze von ihm, die er in verschiedensten Magazinen geschrieben hat. Jünger wird man unterwegs. Es geht darum, hey, die Jünger selbst, die haben nicht nur einfach Dinge gehört, 3 Jahre lang und dann nach 3 Jahre langem Studium und dann irgendwann mal was getan. Und so funktioniert das auch nicht bei uns. Jünger wird man unterwegs heißt, hey, wir müssen immer wieder mal Dinge tun, Dinge ausprobieren, unsere Grenzen ausweiten, die Jesus auch den Jüngern gegeben hat, und dann aber auch wieder Ruhezeiten haben, im Sein zu sein. Und nicht zuerst denken, ich muss jetzt zuerst 3 Jahre hören, damit ich irgendwann was tun kann, und nicht denken, ich muss jetzt ganz viel tun, ich habe gerade keine Zeit, um zu hören. Und spannenderweise gibt's eine Schnittmenge von diesen 3 Büchern, das heißt Ruhe. Nimm dir Zeit für Ruhe, nimm dir Zeit für Stille, nimm dir Zeit für Einsamkeit, wo du alleine bist, wo du alleine mit Gott bist. Nimm dir Zeit, die Bibel zu lesen und nicht einfach nur von A nach Z, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung einmal durchlesen, Hauptsache ich habe es gelesen, sondern nimm dir Zeit, einzelne Verse zu durchdenken und sagen, hey, was will Gott mir mit diesen Bibelversen sagen? Und eben vor Gott einkehren, bei ihm sein, mit ihm Zeit zu verbringen. Weil Gott gibt uns Grenzen und bei gewissen Grenzen fordert er uns aber auch heraus, diese zu sprengen. Und die Schwierigkeit ist, das eine vom anderen zu unterscheiden. Sagen, hey, welche Grenze muss ich akzeptieren? Bei welchen Grenzen muss ich jetzt aktiv was tun, um etwas zu machen? Also die Frage ist immer, die Frage ist immer, wie komme ich da hin? Von da nach da und von da nach da. Gut ist, wenn man im grünen Bereich ist. Manchmal muss man aber herausfinden, bist man da oder ist man da. Wenn man sich nur um sich selbst dreht, funktioniert es nicht. Wenn man nur im Tun ist, funktioniert es auch nicht. Und das ist diese Frage, die ich euch mitgeben will. Spannenderweise, ein Zitat noch vom Buch von Peter Scacero heißt, das aktive Leben für Gott kann nur wirklich funktionieren, wenn es sich aus einem Leben mit Gott speist. Das aktive Leben für Gott kann nur wirklich funktionieren, wenn es sich aus einem Leben mit Gott speist. Peter Scacero ist Pastor, ist immer noch Pastor und hat diesen Satz geschrieben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Immer wenn ich auf Pastorenkonferenzen bin, erlebe ich genau den Punkt. Pastoren können sehr viel für Gott tun, für die Kirche tun. Sie können Bibel immer lesen im Hinblick, was mache ich dann jetzt für eine Predigt und für wen ist dieses Ding gedacht, das ich jetzt gerade lese. Und sie sind dann teilweise in der Gefahr, wirklich zu sagen, hey, was sagt der Text eigentlich mir selbst? Was will Gott mir sagen? Und ich glaube, das ist bei Pastoren nicht anders als bei anderen Menschen, dass wir immer das Gefühl haben, wir können etwas für Gott tun und dann vergessen wir die Zeit mit Gott, einfach mit ihm zu sein. Und jetzt die Frage an dich. Zum Schluss. Welche Grenze in deinem Leben musst du akzeptieren? Vielleicht sind das körperliche Grenzen, Grenzen der Energie, wo du nicht mehr so viel machen kannst. Welche Grenzen möchtest du ausweiten? Oder denkst, hey, da bin ich irgendwie in so einen Minimumbereich hineingefallen. Sagen, hey, da möchte ich diese Grenze ausweiten, dass sie größer wird, dass ich entweder von hier mehr ins Tun oder von hier mehr ins Sein komme. Und welche Grenze muss ich mich vielleicht irgendwo auch einschränken, wenn mein Bereich zu groß ist, dass ich mich zu sehr um mich selbst drehe oder dass ich zu viel tue? Wo muss ich mich einschränken? Ich möchte euch 2 Minuten Zeit geben für das. Überlegt mal, hey, was ist ein Punkt, den ihr mitnehmen möchtet, wo ihr daran arbeiten möchtet. Und dann überlegt euch auch, was ist so der erste Schritt dabei? Muss ich vielleicht mit jemandem reden? Muss ich mir das aufschreiben? Muss ich mir mal eine Stunde Zeit nehmen, das noch weiter durchzudenken, was genau bei mir dran ist? Vielleicht schreibt ihr das irgendwo auf, habt ein Notizbuch oder ein Handy oder so. Und wenn ihr das Handy vornehmt, besser gleich den Flugmodus rein und alle Nachrichten schon mal auf der Seite löschen, dass ihr nicht abgelenkt werdet. Aber nehmt euch einfach diese Zeit, 2 Minuten der Stille.